Ja, ich freue mich, dass ich nach dem gestrigen Nachmittag heute wieder hier bei euch sein kann. Für die, die vielleicht gestern nicht da waren, mein Name ist Frank Lüttke, ich bin verheiratet, wir haben zwei Teenagerkinder. Ich wohne in Marburg und arbeite da an der Evangelischen Hochschule Tabor als Professor für Kirchengeschichte. Und ich möchte auch mal beginnen mit einem Erlebnis aus der Kirchengeschichte aus dem Jahr 1273, ist schon eine Weile her, 750 Jahre. Stellen wir uns einen dicken, alten Mönch vor, wie er an seinem Schreibtisch sitzt. Er heißt Thomas von Aquin, ist so der berühmteste Theologe der damaligen Zeit im 13. Jahrhundert. Er sitzt an einem dicken Buch, er ist schon etwas älter, er will so sein Lebenswerk schreiben, eine umfassende Darstellung der christlichen Theologie, die Summe der Theologie soll das werden. Und es ist Sonntagmorgen und er unterbricht seine Arbeit an diesem dicken Buch, um zum Gottesdienst zu gehen. Und er kehrt nie wieder an seinen Schreibtisch zurück. Nicht, weil er gestorben wäre, sondern weil er in dem Gottesdienst dem lebendigen Gott begegnet ist. Als am nächsten Tag sein Bruder Mönch sich wundert, wieso Thomas von Aquin nicht wieder an seinem Schreibtisch sitzt und ihn fragt, Thomas, was machst du denn heute, wieso schreibst du nicht weiter an deinem wichtigen Buch? Da sagt Thomas, ich kann nicht mehr, denn alles, was ich geschrieben habe, scheint mir wie Stroh zu sein im Vergleich zu dem, was ich gestern im Gottesdienst geschaut habe. Thomas von Aquin war dem heiligen Gott persönlich begegnet. Und das veränderte für ihn alles. Das veränderte sogar seinen Umgang mit der Theologie. Und deshalb kann man ihn vielleicht zu Recht, so wie die katholische Kirche es macht, bis heute einen Heiligen nennen, der heilige Thomas, weil er das von dem heiligen Gott berührt worden ist. Heilige Menschen sind Menschen, die dem heiligen Gott begegnet sind. Wir haben es gerade gesungen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Aber was meinen wir damit eigentlich, wenn wir von der Heiligkeit Gottes sprechen? Ich würde so als Faustregel sagen, wenn man von Heiligkeit redet, dann spricht man erstmal von der Andersartigkeit Gottes. Wenn irgendwo in der Bibel heilig steht, dann könnte man dafür erstmal einfach nur das Wort anders einsetzen. Gott ist so anders, dass wir eigentlich gar nicht über ihn sprechen können. Das hat der Thomas gemerkt. Deswegen hat er aufgehört, seine Theologie zu schreiben, weil er gemerkt hat, boah, Gott ist, er ist in so einer anderen Welt und Dimension, das kann ich, also zu versuchen, das in menschliche Worte zu fassen, ist eigentlich unmöglich. Als er das mal so richtig begriffen hat und dem heiligen Gott persönlich da begegnet ist, hat er gemerkt, menschliche Worte fassen das nicht, das ist Stroh. Das kann ich gleich in den Ofen schmeißen, das verbrennt sofort, das trifft es nicht, wenn man Gott mal persönlich begegnet ist. Kein Bild, kein Wort, kein Satz kann Gott, so wie er wirklich ist, beschreiben. Nicht irgendeine Kinderzeichnung von einem alten Mann mit Bart, aber auch kein Gemälde von Michelangelo oder Rembrandt und kein heutiger Science-Fiction-Film, der versucht, philosophisch sich vielleicht Gott zu nähern. Nichts kann Gott wirklich so fassen, wie er wirklich ist. Deswegen hat Gott, glaube ich, auch dieses zweite Gebot gegeben und hat gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen, gar keins. Betet kein Bild an, auch macht euch kein Bild von mir. Eure Fantasie ist nämlich zu klein für mich. Das wird es nie fassen, egal was ihr über mich denkt, egal was ihr euch vorstellt, dass ich es bin, es wird immer ein bisschen falsch sein. Es wird nicht stimmen, denn ich bin heilig. Ich bin immer noch anders, als ihr es euch vorstellen könnt. Unsere Methoden, Gott irgendwie nahe zu kommen, ihn zu verstehen, die sind zu klein. Unser Verstand ist sowieso für vieles zu klein, für, keine Ahnung, für Mathe oder für die Liebe oder für die Relativitätstheorie und für Gott erst recht. Also wenn wir heute Morgen über Gott nachdenken und darüber, wie wir Gott begegnen können, dann müssen wir erstmal ganz neu fragen, wer ist Gott eigentlich? Ist er nicht viel größer als alles, was wir uns bisher gedacht haben? Ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen Gott uns, um ihm zu begegnen, nicht nur Predigten gegeben hat und Bücher, wo man Sätze über ihn sagt, sondern er hat uns da eine geheimnisvolle Zeremonie gegeben, die irgendwie doch über unseren Verstand hinausgeht. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, ist es, glaube ich, auch Gottes Weg, uns in etwas hineinzunehmen, was nicht letztlich in Worte zu fassen ist. Wir haben gestern Nachmittag 3 Stunden hier gesessen, versucht, irgendwie das Abendmahl besser zu verstehen. Auch das waren menschliche Worte, die sich nur angenähert haben vielleicht zu dem, was da wirklich passiert beim Abendmahl. Das Abendmahl geht über unseren Verstand hinaus. Das können wir nicht letztlich begreifen. Und es soll gerade dadurch der Zugang sein zu einem Gott, den wir nicht vollständig begreifen können. Um das zu verstehen, möchte ich uns heute Morgen mit in eine biblische Geschichte hineinnehmen, in eine bekannte Geschichte aus dem 2. Buch Mose, aus Kapitel 3. Das Abendmahl kann für uns so ähnlich wie etwas sein, wie das, was Mose am brennenden Dornbusch erlebt hat. Ich denke mal, die Geschichte ist bekannt, ich lese die jetzt nicht nochmal extra vor. Mose am brennenden Dornbusch. Da ist dieser Mann, Mose, der eigentlich ein Riesenherz für die Menschen hat. Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Ihm war die Sklaverei des Volkes Israel nicht egal, obwohl er selber zu den reichen Privilegierten gehört hatte. Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Er wollte das Beste für die Menschen erreichen und dabei hat er es total vermasselt. Er ist selber gewalttätig geworden, er ist zum Mörder geworden. Es ist total schief gegangen, seine guten Intentionen. So dass er fliehen musste. Er war ein gesuchter Mörder, steckbrieflich gesucht, musste fliehen, irgendwo weit weg, wo ihn keiner mehr aufspüren konnte, in die Wüste, ins Ausland. Was Mose damals über Gott gedacht hat, das wissen wir nicht mehr, das erfahren wir auch nicht. Er hatte wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten, stelle ich mir vor. Ich wollte doch das Beste für dich, Gott, und jetzt ist alles so schief gegangen. Ihm war vielleicht auch gar nicht mehr klar, wer Gott so ist. Wieso hat Gott sich nicht auf seine Seite gestellt? Wieso ist daraus nichts geworden aus seinen guten Ansätzen? Er hatte vielleicht kein klares Gottesbild mehr, hatte Zweifel, stelle ich mir vor. Und ich glaube, dass Gott solche Menschen besonders mag, die vielleicht mehr Fragen als Antworten haben. Weil Gott mit solchen Menschen reden kann, weil er solche Menschen erreichen kann. Und so überlegt sich Gott etwas für den Mose und er zündet diesen Dornbusch in der Wüste an. Ein Dornstrauch, wie es viele so in der Wüste gab. Und Gott hat ihn eigentlich auch gar nicht angezündet, denn es heißt da in der Bibel, der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Also es war kein irdisches Feuer oder so, sonst wäre der Busch verbrannt. Normalerweise brannten solche Büsche 5 Minuten und dann waren sie nur noch ein Häufchen Asche. Dieser Busch, der brannte 5 Minuten und dann war er immer noch da und er brannte 10 Minuten und brannte 30 Minuten und brannte vielleicht 1 Stunde. sodass Mose immer mal wieder so aus dem Augenwinkel guckte, was ist denn da hinten los, wieso brennt denn das? Am Anfang hat er sich gar nicht gewundert, dass es gebrannt hat, brennende Büsche gab es da häufig, aber dass der Busch nicht aufgehört hat zu brennen, das hat ihn irritiert, dieser Busch ist irgendwie anders. Und wenn man jetzt wieder anders mit heilig übersetzen würde, hat er gemerkt, da passiert irgendwas anderes, was Heiliges, was Übernatürliches. Da muss ich mal hinschauen. Er will sich dieses Phänomen anschauen und er kommt näher und hört auf einmal eine Stimme, die seinen Namen ruft. Mose, Mose. Ein heiliger Moment, ein ganz anderer Moment. Er ist ja allein in der Wüste. Es gab nur Schafe um ihn herum. Er wusste, hier ist kein Mensch. Wer ruft hier meinen Namen? Es kann nur Gott selbst sein. Und das schafft in ihm die erste große Erkenntnis dieses Tages. Gott kennt mich mit Namen. Er ruft mich. Und Mose weiß, selbst wenn alles, was ich bisher über Gott mir vorgestellt habe, falsch sein sollte, eine Sache weiß ich jetzt sicher, Gott kennt mich, denn er ruft mich mit Namen, er ruft mich als Mose. Er sieht mich, er will also was mit mir zu tun haben, mit mir, dem Mörder, dem Flüchtling, dem, der alles vermasselt hat, dem großen Sünder. Mit dem will Gott was zu tun haben, denn sonst wird er mich nicht mit meinem Namen kennen und lieben und rufen. Er will eine Beziehung zu mir. Ich denke, genau das Gleiche passiert auch, wenn wir Abendmahl feiern, wenn uns zugesprochen wird, Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Für dich. Dann werde ich persönlich angesprochen. Wenn ich bei uns in Marburg in der Gemeinde Abendmahl austeile, dann mache ich das manchmal auch bewusst so, wenn ich die Leute alle kenne, da so in der Runde, dass ich den Namen mit dazu spreche und sage, Christi Leib für dich, Hartmut, mitgegeben. Christi Leib für dich, Brigitte, gegeben. Christi Blut für dich, Stefan, vergossen. Gott spricht uns mit Namen an, ganz persönlich. Er sieht jeden Einzelnen und deswegen kriegt jeder Einzelne auch das Abendmahl. In einer Predigt, da kann ich so generell sagen, Gott liebt euch alle oder so, da muss ich euch jetzt nicht mit Namen kennen. Im Abendmahl kriegt man es ganz persönlich zugesprochen. Christi Leib, für dich tatsächlich gegeben. Und Mose hört, wie sein Name gesprochen wird und er antwortet, hier bin ich. Mose, Mose, hier bin ich. Das ist in Hebräisch ein einziges Wort, Hineni. Hineni heißt eigentlich, siehe ich. Luther hat es übersetzt, hier bin ich. Hier bin ich, eine wunderbare Antwort von Mose. Es ist genau die richtige Antwort. Das ist eines der besten Gebete, würde ich sagen, was man überhaupt sprechen kann, wenn man von Gott angesprochen wurde, zu sagen, hier bin ich. Wenn ihr irgendwann mal eine Stimme vom Himmel hören solltet, kriegen nicht viele Menschen, aber es kann sein, dass es euch mal trifft, dann sagt einfach, hier bin ich. Das ist die beste Antwort, die man da sagen kann. Und ich lade euch ein, dieses Gebet heute an diesem Sonntag vielleicht auch mal einzuüben, zu sagen ganz bewusst, hier bin ich. Hier bin ich heißt ja, ich bin jetzt wirklich da. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit meinen Gedanken woanders, bei irgendeinem Problem. Ich bin jetzt nicht am Smartphone. Ich bin jetzt nicht ganz weit innerlich weg, sondern ich bin jetzt da. Ganz Ohr, ganz für Gott da. Und genau das macht man auch, wenn man zum Abendmahl geht. Deswegen ist es, finde ich es auch einen sinnvollen Ausdruck zu sagen, zum Abendmahl kommt man extra nach vorne, und zeigt damit wirklich, ich bin jetzt da. Gott, du bietest mir was an. Gott, du bietest mir deine Hand im Abendmahl. Und hier bin ich jetzt. Und ich nehme dein Angebot an. Ich nehme deine Hand an. Du hast mich gerufen, Herr. und hier bin ich jetzt. Und Gott sagt ihm, komm nicht näher, sondern zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Was passiert da? Der Mose kommt Richtung Dornbusch und er will sich das anschauen. Und er ist jetzt so 10 Meter weg und hört auf einmal Mose, Mose. Und er sagt, hier bin ich. Und dann sagt Gott, okay, dann bleib da mal stehen, komm nicht näher, denn der Ort, an dem du jetzt stehst, der ist heiliges Land. Und da, wo du stehst, zieh deine Schuhe aus. Zieh jetzt deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliges Land. Lass dich genau da, wo du jetzt bist, von meiner Heiligkeit, von meiner Andersartigkeit durchdringen. Das ist mir jetzt in der Vorbereitung nochmal ganz neu deutlich geworden. Gott sagt dem Mose nicht, okay, komm so nah, wie du kannst an mich ran, da wirst du mich dann finden, sondern Gott sagt, bleib da stehen, wo du bist, wo du gerade gesagt hast, hier bin ich, da ist heiliges Land. Und das heißt für mich, dass Gott einem da begegnet, wo wir einfach ganz da sind, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen, wo wir sagen, hier bin ich jetzt wirklich, ich öffne mich jetzt für dich und dass ich dafür nicht erst an einen ganz bestimmten Ort gehen muss oder kommen muss, dass ich nicht irgendwo hinpilgern muss, um Gottes Heiligkeit zu erfahren, dass ich nicht auf eine super Glaubenskonferenz erst fahren muss und nur da kann ich Gottes Heiligkeit spüren, sondern Gott sagt, wenn du sagst, hier bin ich, dann zieh da deine Schuhe aus, dann ist da heiliges Land. Wer die Schuhe auszieht, was heißt das eigentlich, dass der Mose, wieso soll der die Schuhe ausziehen? Für mich heißt das immer, dass er sozusagen seine Schutzschicht, ein Schuh ist ja eigentlich eine Art Isolierschicht, die einen davor bewahrt, dass man den kalten Boden berührt. Und Gott sagt, berühr den Boden jetzt ruhig, dass du wirklich spürst, dass du jetzt da bist und wenn du da bist, dann bin ich auch da, sagt Gott. Jeder Ort, an dem wir aufblicken und sagen, hier bin ich, Herr, für dich, der kann ein heiliger Ort werden. Also Gottesdienste können auch heilige Orte sein, hoffentlich immer mal wieder, aber der Alltag genauso. Ich kann mitten bei den Hausaufgaben sagen, hier bin ich, Herr. Und dann ist das ein heiliger Ort. Ich kann beim Windelwickeln des Babys sagen, hier bin ich, Herr. Mitten im Chaos, weil die 3 Kinder alle gerade schreien oder was, und sagen, hier bin ich, Herr. Und Gott ist da, er kommt da mit hinein. Mitten bei der schwierigen Sitzung auf der Arbeit im Büro, hier bin ich, Herr. Und Gott ist da, er kommt da hinein, wo wir sind. Wo wir sind, da will er auch sein. Und genauso auch beim Abendmahl. Auch das Abendmahl kann so ein Ort sein, wo ich sage, hier bin ich jetzt, Herr, vor dir. Und Gott sagt, dann bin ich jetzt auch da. Dann ist das ein heiliger Moment, dann berühre ich dich. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie uns besonders fühlen müssen oder so, dass es besonders heilig sich anfühlt oder irgendwie ein warmer Schauer über einen läuft. Nur dann ist es ein heiliger Moment. Nein, der Mose war wahrscheinlich voller Zweifel und irritiert und so. Aber ja, Gott sagt dem Mose nicht, wie fühlst du dich gerade, sondern er sagt ihm, ich bin da. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er nicht darauf angewiesen ist, dass wir uns irgendwie fühlen, dass wir an einem bestimmten Ort sind. Er ist wie Radioaktivität, die durch alles hindurchgeht und er erreicht uns überall. Es kann sogar sein, dass wir im schlimmsten Ort sind, den man sich vorstellen kann, irgendwie zusammengeschlagen im Gefängnis oder so. Und Gott sagt, auch da komme ich zu dir und in dich hinein. Ich habe da gerade vor ein paar Tagen in einem theologischen Buch dazu ein Zitat gelesen, das fand ich so stark, das lese ich uns mal vor von einem Theologen, der heißt Michael Trowitsch. Der schreibt: Dem Gekreuzigten und Erhöhten zu begegnen, heißt darum zu wissen, dass es nichts Furchtbares auf der Welt gibt, das er nicht auf sich genommen hätte, von dem er nicht schon wüsste, dass er nicht selber am eigenen Leibe, an der eigenen Seele von Grund auf erfahren hätte. Wenn aber etwas davon uns überfällt, so wird immer er, der Auferstandene und Lebendige, verborgen mit dabei sein. Er wird bei uns sein, sehr nah, nur ein Wort weit, nur ein Gebet, ein Seufzen weit entfernt. Er steht neben mir, er tritt machtvoll für mich ein. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das zu wissen, ist ein starker Trost. Er steht neben mir, nur ein Wort weit, nur ein Seufzen weit entfernt. Er ist mit uns dabei. Er kann überall auftauchen, denn genau das ist sein Name. Denn als Mose ihm fragt, was er dem Volk denn sagen soll, wen er denn da jetzt in der Wüste getroffen hat, wie ist denn dein Name? Da sagt Gott ihm einen Namen, der auch irgendwie anders war. Da sagt Gott ihm: Okay, ich sag dir, wie ich heiße. Und auf Hebräisch hört sich das so an: Echye asher echye. Ich bin der Echye asher echye. Und man hat versucht, das irgendwie zu übersetzen, was das bedeuten soll, hat verschiedene Vorschläge gemacht. Die meisten sagen, das könnte man übersetzen mit: Ich bin, der ich bin. Oder: Ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde immer für euch da sein. Ich finde eigentlich so die treffendste Übersetzung ist für mich eigentlich einfach ganz knapp: Ich bin da. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin, heißt, ich bin der, der da ist, der immer da ist. Das ist die Gotteserkenntnis des Mose. Gott ist da. Mose sagt: Hier bin ich. Und Gott sagt auch: Hier bin ich. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Du bist da und ich bin da. Wir beide sind da. Wir haben Gemeinschaft. Dass Gott heilig ist, dass er total anders ist, dass wir ihn nicht in Worte fassen können, heißt also nicht, dass er ganz weit weg wäre für uns, sondern obwohl er so anders ist, ist er trotzdem total nah da. Das ist sein Name. Sein Name heißt: Ich bin da. Er ist da in jedem Augenblick, und wenn wir sagen: Hier bin ich, Herr, dann können wir sicher sein, dass er da ist. Ich mache das so, seitdem ich mich mit dem Text mal näher befasst habe, so, dass ich ganz oft so morgens, wenn ich zur Arbeit gehe und noch so in, was muss ich heute alles machen und so am Grübeln bin und so, und auf einmal denke: Nee, stopp jetzt mal, einfach mal einmal durchatmen, hoch zum Himmel gucken und sagen: Hier bin ich, Herr. Und zu wissen, Gott ist jetzt da über diesem Tag, und das gibt einem eine ganz andere Perspektive. Es gibt manchmal mir eine richtig andere Körperhaltung, wie ich so den Rest meines Weges zur Arbeit gehe. So zu wissen, er ist da und er steht über diesem Tag. Der Ich bin da, Gott. Und auch im Abendmahl möchte Gott uns deutlich machen, dass er da ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Beim Abendmahl, wir haben es gestern schon gehört, ist das Besondere, dass da alle fünf Sinne beteiligt sind. Dass es nicht nur eine Predigt mit Worten ist, wie ich sie jetzt hier mache, sondern beim Abendmahl bekommt man etwas zugesprochen, man hört auch was, aber man sieht gleichzeitig was, man riecht gleichzeitig was, man schmeckt etwas, man fühlt etwas, der ganze Mensch mit allen Sinnen ist beteiligt. Gott zeigt uns ganzheitlich, dass er wirklich da ist. Das ist das volle Programm, das einem so die Erleuchtung bringen soll, ja, Gott ist ja wirklich da in meinem Leben. Gott ist ja da. Damit kann man auch noch ein interessantes Wortspiel machen, denn das Wort Yada heißt auf Hebräisch erkennen. Und wenn ich sage, du bist ja da, das ist die größte Erkenntnis, die man eigentlich haben kann, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Gott ist jetzt da. Im Abendmahl wird unsere Beziehung zu Gott gestärkt, indem wir ganz neu und tief erkennen und mit allen Sinnen zugesprochen kriegen, Gott ist ja da. Aber jetzt sagt man vielleicht, toll, was du da erzählst, aber ich sehe Gott nicht, ich spüre Gott nicht, ich merke nichts von ihm. Wie kann das sein, dass du sagst, Gott ist ja da, aber ich in meinem Alltag, in meinem Leben, so oft ich mir die Schuhe auch ausziehe, ich kriege irgendwie keinen Zugang zu Gott oder so. Wie kann das sein, dass Gott da ist und der eine merkt was von ihm, der eine kann glauben und dem anderen fällt es so schwer? Dazu möchte ich mal einen Vergleich machen aus der Welt der Dimensionen. Wir leben ja alle in einer Welt von drei Dimensionen. Es gibt Länge, Höhe, Breite. Also meinetwegen hier dieses Pult ist einen Meter hoch und 60 Zentimeter tief und 80 Zentimeter breit, sagen wir jetzt mal. In drei Dimensionen kann man alles beschreiben. X-Achse, Y-Achse, Z-Achse, da passen alle Körper dieser Welt so rein. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, es gäbe Wesen, die nur zwei Dimensionen kennen würden. Also zum Beispiel habe ich hier mal ein Quadrat gebastelt. So. Dieses Quadrat ist ein Flachwesen. Es kennt nur Länge und Breite. Es kennt keine Tiefe. Ja? Es ist sozusagen, es lebt in 2D-Land, könnte man sagen. 2D-Land. Diese Fläche hier vorne ist jetzt unser 2D-Land, wo es Wesen gibt, die nur flach denken können. Die sagen also, die Erde ist eine Scheibe und es gibt nur Länge und Breite. Da gibt es jetzt unterschiedliche Wesen. Ich habe hier auch noch einen Kreis. So. Diese beiden Wesen hier können nur in zwei Dimensionen denken. Die haben keine Ahnung von Tiefe. Die wissen nicht, dass ich jetzt hier bin, weil das können sie sich nicht vorstellen, dass es außer dieser Fläche noch eine Welt gibt. Es gibt nur zwei Dimensionen. Und sie kümmern sich nur um ihre flache Welt. Sie können sich so gegenseitig wahrnehmen. Sie können hier so rumlaufen und sagen, oh, wer bist du denn? Du hast ja schöne Ecken und Kanten. Ich mag dich. Und das andere sagt, oh, wer bist du denn? Du hast ja schöne Rundungen, ich mag dich auch. Und so mögen sie sich und erforschen ihre zweidimensionale Welt, aber sie bleiben die ganze Zeit nur hier so auf der Fläche und haben keine Vorstellung von einer dritten Dimension. Das können die sich gar nicht denken. Aber ich bin total anders als die. Ich bin ein dreidimensionales Wesen. Ich finde die ganz süß so, aber ich weiß, dass es noch viel, viel mehr gibt als diese zwei Dimensionen. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich mache mal so ein Spiel und ich tauche jetzt mal so in ihrer Welt auf. So, ich mache jetzt hier mal so mal meinen Finger hin und auf einmal sagen die, da war gerade was, eine Erscheinung. Oder ich berühre das jetzt mal und das Viereck sagt, ich habe gerade irgendwie was gespürt, da war irgendwie so eine Art höhere Macht oder so, die hat mich berührt. Oder ich könnte sogar sagen, ich mache jetzt hier mal so drei Punkte drauf und dann sind die alle total verwirrt da. Was war das jetzt? Ist da irgendwie einer gewesen oder war das ein Wesen oder waren das drei Wesen? Können drei gleichzeitig eins sein? Oh, wie ist das? Ich mache mal eine Philosophie daraus und so. Vielleicht eine Trinitätslehre oder so. Also die streiten sich dann darum, wie man sich irgendwie dieses höhere Wesen vorstellen kann. In ihrer zweidimensionalen Sprache versuchen sie irgendwie herauszufinden, was es vielleicht noch über ihre Welt hinaus gibt, aber kein Viereck oder Kreis weiß es genauso. Ja. Also ist es alles ganz schwierig. Und ich bin die ganze Zeit da und gucke mir das an, wie diese Flachlandwesen sich da unterhalten, sich Gedanken machen, was außerhalb ihrer Welt so sein könnte. Und ich rufe sie die ganze Zeit und sage immer, ich bin da. Oder ich rufe so, Viereck, Viereck. Und das Viereck sagt vielleicht, hier bin ich. Und dann freue ich mich, dass das Viereck irgendwie auf mich reagiert hat. So ähnlich ist das vielleicht mit Gott und uns, dass Gott aus einer ganz anderen, viel höheren, reichhaltigen Welt versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen und dass er sich sogar ausdenkt, wie könnten diese Wesen irgendwas von mir erfahren und spüren, und dann denkt er sich das Abendmahl aus und sagt, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann bekommt ihr irgendwie einen Zugang zu mir, dann könnt ihr fühlen und hören, dass ich ja da bin und trotzdem total anders bin. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17 den Leuten in Athen, wie müssen wir uns das mit Gott vorstellen? Und Paulus sagt, niemandem ist Gott fern. In ihm leben, weben und sind wir. Gott ist um uns herum. Er ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Er ist überdimensional, könnte man sagen. Wir leben in drei Dimensionen, Gott lebt in der vierten Dimension, vielleicht lebt er auch in der fünften, sechsten, siebten, achten, 13. Dimension, viel höher als unsere Gedanken das fassen können, aber er ist da. Und auch wenn er ganz anders ist. Paulus sagt, 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, kein Viereck oder Kreis könnte es schaffen, hier diese Welt zu begreifen, in der wir sind. Und Gott, so ist es mit Gott. Gott ist ganz anders, er lebt in einer höheren Dimension, aber aus dieser Dimension macht er sich bemerkbar. Er ist um uns herum und er kennt unsere innersten Gedanken. Ich kann ja sogar in das Viereck reinschauen, in den Kreis, das können die gar nicht. Ich weiß sogar, was innen drin ist, was die tiefsten Gedanken dieser Wesen sind. Das kann nur einer, der in einer höheren Dimension ist. Das wissen die selbst noch nicht mal von sich, was ich von denen weiß. So hat Gott sich offenbart und gezeigt. Und viele Dreiecke, Vierecke, Kreise haben es quasi bezeugt. Da gibt es mehr als unsere Flachwelt. Da ist jemand, der überdimensional ist. Und einmal hat Gott sich überlegt, ich tauche jetzt mal in dieser Welt auf und zeig mich mal leibhaftig, damit die etwas von mir sehen. Und das ist ungefähr so, stelle ich mir vor, wie wenn Gott, der ja dreidimensional ist in unserem Bild, ein dreidimensionales Wesen sozusagen, kommt und sagt, ich tauche jetzt mal hier in der Welt auf und dann sagen die Leute, oh, ein Viereck ist gekommen. Weil sie können ja nur quasi den Rand hier auf der Fläche sehen. Und man macht sich jahrhundertelang Gedanken, dieser Jesus, was war das für ein Mensch? War der ein Mensch oder Gott oder so? Er sah aus wie ein Mensch. Wir haben ihn als ein Viereck wahrgenommen und wir merkten doch, da ist noch mehr dahinter bei ihm. Er ist tatsächlich ein Wesen aus einer anderen Dimension, der 30 Jahre mal hier aufgetaucht ist und dann wieder in den Himmel aufgenommen worden ist, dann war er nicht mehr zu sehen in unserer Welt. So ist Jesus, er ist überdimensional, ein Wesen, das mal wie wir geworden ist und das uns erzählt hat, wie Gott ist, an dem wir sehen konnten, wie Gott ist und an dem wir sehen konnten, wie der heilige, ganz andere Gott sein kann. Jetzt ist Jesus nicht mehr leibhaftig bei uns zu sehen in der Welt, aber er hat uns etwas hinterlassen, wie wir ihm begegnen. Und er sagt, feiert Abendmahl und im Abendmahl wird euch zugesprochen, das ist mein Leib. Ihr könnt zwar meinen irdischen Leib von damals nicht mehr berühren, aber ihr könnt trotzdem was Handfestes haben, wo ihr auch in eurer Dimension nochmal einen kleinen Geschmack dafür kriegt, dass es mich wirklich gibt. Thomas von Aquin hat nach seiner Begegnung mit dem heiligen Gott danach geschwiegen. Er hat seine Summe der Theologie nicht zu Ende geschrieben, sie blieb unvollendet. Er soll danach nur noch einen einzigen kleinen Brief geschrieben haben und ansonsten nichts mehr. Er schwieg und er starb auch ein halbes Jahr später. Gott hat ihn quasi aus seiner kleinen Welt weggenommen. Also er hat im Grunde den Thomas gesagt, Thomas, du stirbst jetzt und das ist für dich die Befreiung aus deiner zweidimensionalen Welt. Jetzt zeige ich dir mal, was hier dahinter ist. Und jetzt kommst du zu mir und an mein Herz. Und jetzt feiern wir das große Abendmahl, das große Fest. Und du wirst mit den Engeln und den Heiligen und mit allen zusammen sein. Und er hat das endgültig geschaut, wovon er in diesem einen Gottesdienst schon auf irgendeine Art und Weise so einen Vorgeschmack gekriegt hatte. Die himmlische Herrlichkeit. Das Abendmahl ist immer auch ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Das ist ein Aspekt des Abendmahls, diese Hoffnung zu stärken, da wird noch mehr kommen. Eines Tages werden wir befreit werden aus unserer dimensionalen Gefangenheit dieser kleinen Welt. Wir werden endlich die Freiheit der Kinder Gottes haben und bei Gott in seiner Dimension sein. Und deswegen sagt Jesus, feiert das, bis ich wiederkomme, bis wir es dann zusammen endgültig feiern im Reich Gottes. Das wird das große Fest, dann werdet ihr von euren kleinen Dimensionen befreit werden. Ich wünsche uns, dass uns das heute bewusst wird, wie anders Gott ist, wie wunderbar, wie nah er uns ist, wie wenig wir ihn zwar in unsere Gedanken packen können, aber wie wir ihm trotzdem begegnen können. Er ist in jeder Sekunde der gleiche Gott, der sagt, ich bin da für dich. Und die beste Antwort, die es darauf gibt, ist, dass wir einfach sagen, hier bin ich. Und vielleicht wäre das auch eine Idee, wenn wir gleich Abendmahl feiern und man nimmt dann Brot und Wein und steht da und man kann dann einfach beten, Herr Jesus Christus, hier bin ich. Danke, dass du auch da bist. Amen.